So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Algorithmenveranstaltung. Wir hatten in der letzten Woche mit den Arrays begonnen. Also Reihungen oder Felder von vielen, vielen Daten, die alle denselben Typ haben. Viele, viele Integers, viele, viele Booleans, viele, viele Doubles und so weiter. Und ich hatte mehrere einfache Beispiele präsentiert, wo typischerweise so Arrays auftreten. Ja, also wenn wir Charakter abspeichern, dann können wir einzelne Characters da rauspoolen und mit ihnen etwas machen. Oder beim Siebtes Eratosthenes haben wir boolsche Werte abgelegt. Und die häufigsten Anwendungen sind sicherlich, wenn wir in unseren Daten etwas suchen. Ja, wir haben also Tausende oder Millionen von Daten, die sind eventuell nicht immer im Hauptspeicher, aber hier in dieser Veranstaltung tun wir jetzt so, als seien unsere Daten immer alle im Hauptspeicher. Das heißt also, wir haben irgendwo ein Array bekommen, das haben wir vielleicht eingelesen, das haben wir vom Benutzer erfragt oder das haben wir irgendwie errechnet und jetzt wollen wir in diesem Array etwas suchen. Und das einfachste Beispiel, was ich ja zunächst gebracht habe, war, wir suchen das Minimum. Ja, das heißt also, wir nehmen dann, zunächst mal so ein vorläufiges Minimum an und dann laufen wir durch dieses Array durch. Quasi wir sind auf der Suche nach der Taube und haben den Spatz schon in der Hand. Und wenn wir uns verbessern können, wenn es also kleiner wird, dann tauschen wir unser vorläufiges Minimum aus und im anderen Falle gehen wir also weiter. Und am Ende ist, glaube ich, offensichtlich, haben wir das Minimum gefunden. Und ich glaube, es ist auch offensichtlich, dass wir, ist egal, wo wir anfangen, ob wir hinten anfangen oder vorne oder ob wir in der Mitte anfangen, wir müssen jedes Element in diesem Array mal einmal betrachtet haben. Wir können keinen Algorithmus basteln, der es vermeidet, alle Elemente einmal anzuschauen. Denn wenn er irgendein Element auslassen würde, dann könnte ja ausgerechnet da das Minimum stehen. Ja, und wenn wir also ein Array haben mit insgesamt n Elementen, dann ist, glaube ich, klar, dass wir n Vergleiche machen müssen. Wir müssen n mal testen, ob die Zahl, die wir in dem Array gerade sehen, kleiner ist als das vorläufige Minimum. So, die nächste Aufgabe mit Suchen war, wir haben ein Array und wir suchen ein bestimmtes Element. Ja, also wir haben viele, viele Integers. Und dann lesen wir ein x ein und jetzt sollen wir herausfinden, befindet sich dieses x in dem Array. So, da ist es natürlich so, die Suche kann jetzt frühzeitig abbrechen, wenn wir das x frühzeitig finden. Wenn es nur darum geht zu klären, ob es einmal in dieser Folge enthalten ist, dann können wir schon irgendwie beim Array von 100.000 Elementen beim 42. Element feststellen, ah, da ist es. Und dann können wir aufhören. Ja, aber wenn es nicht da drin ist, dann müssen wir bis zum Ende laufen, weil wir immer wieder noch Hoffnung haben, wir finden es noch. So, und die Suche, wenn wir da linear durchgehen, war so ähnlich wie die Minimumsuche. Wir laufen so lange in dem Array, bis wir entweder es gefunden haben oder hinten angekommen sind. Ist das jetzt eine clevere Suche? Wenn Sie jetzt im Osnabrücker Telefonbuch Susi sorglos suchen, würden Sie jetzt mit dieser Suche sich auf den Weg machen. Ja. Also die Antwort war, man würde nicht, also teilweise war das jetzt richtig, auf jeden Fall ist es keine gute Idee, die erste Seite zu nehmen und da durchzugehen und auf Susi sorglos zu warten. Ja? Weil auf der ersten Seite stehen alle die, die mit A anfangen. So, die Seite mit dem S, das ist natürlich jetzt problematisch, weil wir wissen nicht genau, wo das S beginnt. Ja? Aber wir wissen, das Telefonbuch ist sortiert. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, das Telefonbuch, die Einträge im Telefonbuch, alle schon mal zu sortieren. Sortieren werden wir demnächst machen, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das Telefonbuch ist sortiert. So, wie nutzt man jetzt beim Suchen aus, dass die Daten sortiert sind? Wo würden wir als erstes nachgucken? Wir haben jetzt ein Array und wissen, es ist sortiert. Wo gucken wir als erstes nach? Das Schöne beim Array ist ja, wir haben Random Access. Wir können also an eine beliebige Stelle springen. Welche Stelle würden Sie nehmen? Ja. Wir schauen uns die mittlere Stelle an, genau. Und wenn da Susi sorglos steht, was dann? So ist es, genau. Das heißt also, wir springen in unserem Array immer dorthin, wo wir vermuten, hier müsste es jetzt oder hier könnte es jetzt sein. Also nehmen wir mal an, wir hätten Daten, die irgendwie sortiert sind. Ja? So, die stehen also jetzt in einem Array. Gehen wir noch, damit es ungerade ist, gehen wir noch irgendwie eine 99 dazu. So, die stehen jetzt sortiert in einem Array, ist ja jetzt egal, wie die da reingekommen sind. Und wir suchen jetzt beispielsweise nach der Zahl 42. So, und weil wir wissen, dass das Array sortiert ist, machen wir es gerade so, wie vorgeschlagen wurde. Wir springen als erstes in die Mitte des Arrays. Ja, basierend also auf der Intervalllänge, wir haben ja jetzt hier insgesamt 9 Daten, würden wir also jetzt an diese Stelle springen, in der Hoffnung, vielleicht ist ja hier die 42. So, und dann merken wir, schade auch, wir sind irgendwie daneben gesprungen, aber wir sehen auch, ob wir zu weit gesprungen sind oder zu kurz gesprungen sind. Das heißt, wir vergleichen jetzt hier dieses Element, was nicht die 42 ist, mit der 42 und stellen fest, dies ist größer. Das bedeutet, wenn überhaupt noch die 42 in diesem Array ist, dann ganz bestimmt nicht in dieser Hälfte, denn das wird ja alles noch größer als 51, sondern wenn überhaupt, dann in dieser Hälfte. Ja, das heißt also, wir würden jetzt in dem verbleibenden Intervall, das wäre jetzt dieses hier, würden wir wieder erneut in die Mitte springen. Ja, und würden feststellen, ist da die 42 und würden also immer dann in die Hälfte reinspringen, wo es noch sein könnte. Und wir werden gleich merken, dass dieses wesentlich zügiger ist, als wenn wir hier jetzt einfach von vorne durchgehen bis nach hinten, um auf das gesuchte Element zu warten. So, wenn uns jetzt jemand ein Array gibt, also wir haben jetzt das Array eingelesen, ja, also Integer Array A ist gleich IO read ins, ja, Ober bitte Zahlen. Die sind jetzt alle in dem Array drin und dann lesen wir noch ein X ein. Ein X ein, welches wir suchen sollen. So, hier sehen Sie jetzt ein schönes Beispiel. Das A ist jetzt ein Array und wenn wir jetzt mit dem A etwas machen wollen, dann können wir über A.length herausfinden, wie groß es ist. Und wenn ich jetzt also hier in diesem Array mit einer linken und einer rechten Grenze arbeite, welches ist zu Beginn die linke Grenze? Wie würde ich also den Index jetzt initialisieren, mit dem ich also links anfange? 0, richtig. Und was ist meine rechte Grenze? Bitte jetzt überlegen. Nicht ins Skript schauen, sondern überlegen, was ist jetzt die rechte Grenze? Welches ist die Position von dem letzten Element in dem Array? Laut und deutlich. A. Richtig. A.length minus 1. A.length ist die Zahl der Elemente in dem Array. In diesem Falle sind das 9. A.length minus 1 ist 8 und das ist die Position, ich schreibe es nochmal sicherheitshalber dazu, das ist die Position des letzten Elementes. Ja? Also Position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 ist die Position des letzten Elementes. So, was ist jetzt die Position des mittleren Elementes? Also die Position, wo wir jetzt als erstes unser Glück versuchen, lässt sich ganz einfach errechnen. Wir haben einen linken Finger, wir haben einen rechten Finger, ja? Nee, das ist falsch. Das ist nur in diesem speziellen Fall. Aber später verändern sich ja unsere Intervalle. Ich habe also später immer eine linke Grenze links, eine rechte Grenze rechts und dann ist die mittlere Position. Was sagen die anderen? Was ist die mittlere Position? Links plus rechts, aber noch, nee, da fehlt ja noch was. Durch zwei, richtig. Links plus rechts und das Ganze durch zwei. Ja, also hier in diesem Falle ist links 0, rechts ist 8. Die beiden addiert ergeben 8, dividiert durch 2 ist 4. Das wäre in diesem Falle auch richtig. Ja? Aber nehmen wir noch mal eine andere Situation. Nehmen wir mal an, ich wäre hier und hier. Ja? Ich wäre also bei 4 und bei 6. Dann muss ich also 4 plus 6 bilden, ist 10, teile durch 2, komme ich auf 5. Ja? Also die beiden Indexgrenzen addieren und durch 2 teilen, dann komme ich also an die Stelle, die dazwischen liegt. So, das ist jetzt praktisch meine Initialisierung. Und jetzt mache ich eine Schleife, die sagt mir, solange ich es immer noch nicht gefunden habe und solange ich aber noch Hoffnung haben darf, ja, suche weiter. Also, while, solange ich noch Hoffnung haben darf. Also, der linke Finger, der wird jetzt immer weiter nach rechts rutschen und der rechte Finger, der wird immer weiter nach links rutschen. Ja, wir kesseln sozusagen das X, sofern es vorhanden ist, ein. So, das heißt also, solange noch Hoffnung besteht, solange noch links kleiner gleich rechts ist, solange die beiden Finger noch tatsächlich ein Intervall umschließen, solange noch links kleiner gleich rechts ist und solange ich es immer noch nicht gefunden habe, ja, solange A an der Stelle Mitte ist ungleich x. Also x ist der Auftrag, den ich habe, den soll ich suchen. Und ich springe jetzt an die mittlere Position, das ist Mitte. Und wenn ich da reinspringe, naja, wenn da es immer noch nicht ist, dann muss ich jetzt was tun. Ja? So, und was muss ich denn jetzt tun? Ich muss ja jetzt meine Grenzen neu setzen. Links und rechts müssen jetzt eventuell verändert werden. Wovon hängt das jetzt ab, wie die sich verändern? Welche Frage muss ich stellen? Richtig, also ich frage jetzt, if A-Punkt A von Mitte, also gleich kann es ja nicht sein, sonst wäre ich ja hier nicht reingeflogen, ja? Sondern es kann jetzt nur irgendwie kleiner oder größer sein. Also wenn ich jetzt feststelle, da wo ich hingesprungen bin, ja, an der Stelle ist etwas, das ist kleiner als x, wie sieht jetzt das neue Intervall aus? Ja? Fast. Also zunächst mal, was ist mit der oberen Grenze? Die bleibt gleich. Also rechts muss ich nicht verändern. Und links? Mitte plus 1. Also wenn ich ja jetzt, sagen wir mal, wenn vorher das Intervall war von, sagen wir mal, 0 bis 8 und ich teste jetzt hier an dieser Stelle, dann ist natürlich diese Stelle selbst jetzt auch nicht mehr im Rennen. Ja, das heißt also, ich kann jetzt einfach sagen, die neue linke Grenze, ja, das neue links, ist die Mitte, aber dann noch plus 1. Ja? Also ich hatte die Mitte hatte ich ja ausgerechnet, die war ja sozusagen der Index 4. Da stelle ich aber die 51 fest. Und wenn ich jetzt nur als Beispiel, wenn ich jetzt eine 88 suchen würde, dann ist also A von Mitte ist offenbar kleiner als 88. Dann ist jetzt links, ist jetzt 5, ja? Weil die Stelle, an der sich die 51 befindet, ja auch nicht mehr im Rennen ist. Ist richtig? Ja. Nee, also am Ende könnte sich auch herausstellen, es ist nicht vorhanden. Das werden wir jetzt am Ende schlussfolgern, wenn wir also diese Schleife beenden, ja, und immer Pech haben. Ja, warten Sie noch einen Augenblick ab. Also erstmal wird hier jetzt festgestellt, wenn ich kleiner bin, wenn an der Stelle, wo ich jetzt geguckt habe, wenn das kleiner ist als das Gesuchte, dann schiebe ich meine neue linke Grenze an diese Stelle. So, und im anderen Falle, was ist jetzt hier bei else der Fall? Also es ist offenbar nicht kleiner, Aber gleich ist es auch nicht, sonst wäre ich hier gar nicht, sonst wäre ich gar nicht in die Schleife gekommen. Es ist also größer, das heißt, wer muss sich jetzt ändern? Ja? Richtig. Also die neue rechte Grenze, ja, ist die Mitte und dann minus 1. So, jetzt habe ich also an dieser Stelle links neu berechnet, ich habe rechts neu berechnet. Wen muss ich jetzt noch neu berechnen, damit das Ganze normal passieren kann? Wen muss ich jetzt noch neu berechnen? Bitte? Ja, die Mitte. Die Mitte muss ich jetzt neu berechnen. Und wie berechnet man immer die Mitte? Wie bisher? Nochmal dieses hier, ja? Wir sagen wieder links plus rechts, ja, dividiert durch 2. Das ist die neue Mitte. So, und damit ist die Schleife zu Ende. Jetzt haben wir also unser Intervall etwas verkleinert. Ja, das sieht man ja, weil links rückt auf jeden Fall nach rechts und rechts rückt auf jeden Fall nach links, wenn es sich verändert. Und dann wird jetzt wieder gefragt, sind die denn noch, haben die noch mindestens eine Zahl in ihrem Intervall stehen und ist diese Zahl nicht die gesuchte, dann springe ich wieder weiter. So, Stunden später komme ich jetzt hier hin. Was kann ich jetzt schlussfolgern? Welchen Test muss ich jetzt machen, um zu sagen, yo, ich habe dich gefunden, oder aber schade auch, du bist nicht darunter. Ja. Warum ist das jetzt falsch? Also die Antwort war, ob a von Mitte gleich x ist. Warum ist das nicht gut? Richtig. Also wir müssen erst prüfen, ob das Intervall, also in diesem Spezialfall, könnte das funktionieren. Aber man sollte nie auf ein R-Element zugreifen, bevor wir uns vorher vergewissert haben, dass es auch existiert. Ja? Das heißt also, wir würden jetzt überprüfen, ob wir deswegen hier rausgeflogen sind. Also wir haben die ganze Zeit gesucht und irgendwann haben sich die beiden Zeigefinger überschnitten und dann war offenbar negativ. Ja? Also falls links inzwischen größer ist als rechts, dann ist IO Printeln Fehlanzeige. Ja, und im anderen Falle IO Printeln, ja, jetzt haben wir es, wir wissen, wir haben es gefunden und wir wissen auch wo. Nämlich wo? Bei der Mitte, nicht? Also wir könnten jetzt schreiben, ja, gefunden bei Mitte. Ja, das heißt also, am Ende dieser Schleife hätten wir jetzt auch errechnet, dort in diesem Array befindet es sich. So, jetzt kann man, vielleicht sagt man, ja, das wird wohl funktionieren, ja, aber ist ja viel umständlicher als unsere Vorschleife, die wir letzte Woche hatten, wo wir da einfach so durchgehen. Jetzt wollen wir mal eben überlegen, wie sehr sich jetzt so ein Intervall verändert, wenn wir hier einmal in dieser Schleife sind. Ja? Also sagen wir mal, die alte Länge eines Intervalls, wenn wir mitten in dieser Schleife sind, wie groß ist das Intervall in Abhängigkeit von den Variablen, die wir haben? In Abhängigkeit von links und rechts, wie groß ist das Intervall, was im Augenblick noch zur Diskussion steht? Zum Beispiel ganz am Anfang ist das Intervall ja 9. Aber wenn wir ja jetzt in der Schleife sind, dann behaupte ich mal, lässt sich in Abhängigkeit von links und rechts angeben, wie viele Zahlen in dem Intervall sind. Wie viel sind das? Ja. Ja, nicht ganz. Die rechte Grenze minus die linke Grenze wurde hier gesagt. Hat noch jemand eine leichte Verbesserung? Also ganz zu Beginn waren wie viele Zahlen im Rennen? 9. Das heißt, die rechte Grenze war 8, die linke Grenze war 0. Wir müssen jetzt irgendwas mit 0 und 8 machen, wo dann 9 rauskommt. Vorschlag? Ja. Also, wenn Sie ein Intervall haben mit den Grenzen links und rechts, dann nehmen Sie die rechte Grenze, die linke Grenze und addieren noch eins da drauf. Und das gilt jetzt natürlich nicht nur zu Beginn, sondern auch mittendrin. Ja? Also nehmen wir mal an, ihre beiden Grenzen sind im Augenblick 499, ja, und 501. Das könnte ja passieren. Bei einem sehr großen Array haben sie sich irgendwie da rangetastet. Also ist jetzt ihre linke Grenze ist 501, ihre rechte Grenze ist 499. Das machen sie. Sie ziehen also von der rechten Grenze die linke ab. Ja? Ergibt 2. Und dann müssen wir noch eins drauf addieren, weil noch sind drei Zahlen im Rennen. Okay, so. Wie sieht jetzt die neue Grenze, das neue Intervall aus? Und zwar jetzt nach einem Schritt, wir nehmen jetzt uns einfach mal nur hier diesen Zweig raus, wo wir sozusagen jetzt die linke Grenze, ändert sich ja jetzt, die linke Grenze wird jetzt Mitte plus 1. Ja, das heißt also, wo vorher links stand, steht jetzt Mitte plus 1 und das ziehen wir aber von rechts ab. Das ist jetzt die Länge des neuen Intervalls, nachdem wir einmal gesprungen sind. Und zwar, ich habe jetzt nur den Fall genommen, wo ich also in die rechte Hälfte reinspringe. Der andere, den müsste ich jetzt auch noch abhandeln. Das lasse ich erstmal offen. So, das heißt, was hier steht, ist ja jetzt rechts minus Mitte plus 1 ist also diese 1 und diese 1 heben sich weg. Also steht jetzt hier rechts minus Mitte. So, Mitte wiederum war ja eine Formel. Das errechnete sich ja aus links plus rechts halbe. Ja, also das heißt, hier steht jetzt rechts minus links plus rechts halbe. So, damit ich das jetzt verknüpfen kann, packe ich die jetzt auf denselben Hauptnenner. Ja, das heißt also, ich mache hier aus diesem rechts, mache ich 2 rechts halbe. Ja, sodass hier jetzt steht, das neue Intervall hat jetzt die Länge 2 mal rechts minus links plus rechts durch 2. So, das heißt, wenn ich diese Klammern hier wegnehme, dann wird aus dem minus links plus rechts, wird minus links minus rechts. Das heißt, aus diesem 2 mal rechts minus rechts, ja, bleibt übrig ein rechts. Das heißt, was hier jetzt steht, ist rechts minus links halbe. Also nochmal, ein Intervall der Länge L schrumpft auf. Schauen Sie nicht ins Skript, schauen Sie mich an. Ein Intervall der Länge L schrumpft jetzt auf welchen Wert? Hier oben haben wir stehen rechts minus links plus 1 und hier unten steht rechts minus links halbe. Das heißt, wie verändert sich ein Intervall der Länge L? Was passiert mit ihm? Versuchen Sie das mal in eine Formel zu fassen. War fast richtig. Ja, L minus 1 halbe. Also wenn ich vorher rechts minus links plus 1 habe und ich habe hinterher rechts minus links halbe, dann sehen Sie, dass diese 1 abhandengekommen ist und anschließend habe ich halbiert. Das heißt, wenn ich ein Intervall habe, nur als Beispiel, ja, der Größe 63, dann wird anschließend daraus 63 minus 1 ist 62, durch 2 ist 31. So, das heißt, ich nehme jetzt mal eine Zahl, wo ich ohne Rundungsfehler diese Formel anwenden kann. Also ich hätte mal beispielsweise ein Intervall der Länge 63 zu Beginn. Wenn ich jetzt einmal halbiert habe, ja, dann ist mein Intervall nur noch 63 minus 1 durch 2, 31 lang. Beim nächsten Mal ist es nur noch 15 lang. Beim nächsten Mal ist es 7, dann ist es 3, dann ist es 1. Umgangssprachlich, das Intervall halbiert sich im Wesentlichen. Ja, also ob ich hier ein minus 1 oder plus 5 oder irgendwas stehen habe, ist eigentlich egal. Das Entscheidende ist, dass das Intervall sich halbiert. So, dieses ist jetzt eine Sequenz, wo ich immer genau diese Halbierung durchführen kann, ohne dass ich runden muss. Aber wenn Sie jetzt statt mit 63 mit 64 anfangen, ja, dann wird diese Folge nicht viel anders sein. So, wie oft kann ich denn ein Intervall halbieren, bis ich schließlich bei 1 ankomme? Das ist eine wichtige mathematische Funktion. Wenn ich ein Intervall der Länge n habe, wie oft kann ich die Zahl n halbieren, bis schließlich 1 übrig bleibt? Ja, der Logarithmus zur Basis 2. Wer mit dem noch nicht vertraut ist, nichts anmerken lassen, heute Abend nachgucken. Ja? Also, der Logarithmus zur Basis 2 von einer Zahl n, der Logarithmus zur Basiszahl von einer Zahl n ist gleich k, genau dann, wenn 2 mal 2 mal 2 und so weiter, also dieses insgesamt k mal, gleich n ist. Also wie oft muss ich 2 multiplizieren, bis ich bei n bin, oder wie oft kann ich n halbieren, bis ich bei 1 bin? Das ist der Zweierlogarithmus einer Zahl. Das heißt, der Zweierlogarithmus, ja, beispielsweise von 15, wäre eben 4, weil ich 4 mal 15 halbieren kann. Der Zweierlogarithmus von 63 ist 6. Ja, was ist der Zweierlogarithmus von 1024? Wie oft kann ich 1024 halbieren? Das ist irgendwie eine der wichtigen Zahlen der Informatik. Ja, 10, ja. Also der Zweierlogarithmus von 1024 ist 10. Nochmal zur Begründung, weil Sie 10 mal das halbieren können, bis Sie bei 1 sind. Oder andersrum, Sie nehmen die Zahl 2 und nehmen insgesamt 10 mal diese Zahl mit sich mal. Also 2 mal, 2 mal, 2 mal und so weiter, 10 mal. So. Wenn Sie jetzt wissen, was der Logarithmus von 1024 ist, und ich würde Sie jetzt fragen, was ist denn der Logarithmus von einer Million? Jetzt so ungefähr. Mit welcher Regel können Sie sich da jetzt ranpirschen? Das muss jeder können. Mit welcher Regel können Sie sich ranpirschen? Nee, das brauchen wir hier jetzt nicht. Nee, das brauchen wir gar nicht. Nee, nee. Wir kennen schon den Logarithmus von 1024 oder von mir aus, wir kennen schon den Logarithmus von 1000. Wie kommen wir dann an den Logarithmus von 1 Million? 1 Million ist 1000 mal 1000, damit ist das 2 hoch, 20. Und damit ist der Logarithmus von 2 auf ungefähr 20. Ja, also das ist 20, ja, denn diese 20 ist der Logarithmus von 1000 plus der Logarithmus von 1000. Ja? Also der Logarithmus einer großen Zahl ist die Summe der Logarithmen der Produkte. Und da also jetzt 1 Million aus 1000 mal 1000 besteht, kann ich jeweils den Logarithmus von 1000 nehmen und muss die beiden dann addieren. Das heißt also, der Logarithmus von 1 Million ist 20. So, warum reite ich da jetzt so drauf rum? Nehmen wir mal an, unser Array, in dem wir unsere Zahl x suchen, war nicht sortiert und wir sind da treu und brav von vorne bis nach hinten durchgelatscht. Wie viele Vergleiche haben wir bei diesem naiven Ansatz von letzter Woche gemacht? Wenn wir 1 Million Daten in dem Array haben und wir gehen da von vorne bis hinten durch, wie viele Vergleiche habe ich gemacht? 1 Million. Jetzt Auftritt Telefonbuch. Die Daten sind jetzt sortiert. Wir haben 1 Million ganze Zahlen in einem Array. Irgendeine gute Fee hat die für uns sortiert. Wie viele Vergleiche mache ich jetzt in diesem Array mit diesen 1 Million Daten? Wie viele Vergleiche mache ich jetzt? Wer traut sich? 20. Weil ich nur 20 Mal dieses Stück hier, das wird nur 20 Mal durchlaufen. Weil ich jedes Mal die Länge des Arrays halbiere. Und wenn ich 1 Million hatte am Anfang, ja, dann habe ich schon 500.000, 250.000, 150.000. Das schrumpft extrem. Das heißt also, lineare Suche bei 1 Million Daten, ja, folgt 1 Million Schritte oder Vergleiche. So, binäre Suche, so nennt sich das Tierchen, was wir jetzt gerade kennengelernt haben. Binäre Suche bei 1 Million Daten, 20 Schritte. So, und an dieser Stelle sehen Sie zum ersten Mal, ja, dass es völlig nebensächlich ist, ob Sie jetzt ein Pentium 4 oder ein iPhone oder einen Großrechner oder wie auch immer haben. Wenn Ihr Algorithmus nicht clever ist, dann nützt Ihnen die tollste Technik nicht. Sie sehen hier den Unterschied, 20 gegenüber 1 Million. Ja, und der Unterschied, der wird natürlich umso größer, je größer die Daten sind. Ja, der Logarithmus entfernt sich. Dieses ist jetzt das lineare Wachstum. Ja, und der Logarithmus, der bewegt sich so. Ja, je weiter Sie nach rechts gehen, desto mehr wächst der. Aber der wächst so langsam, ja, dass die lineare Kurve eben völlig um Lichtjahre entfernt eilt. Gut. So, das zum Thema Arrays, lineare Suche, binäre Suche. Ja, und hier sehen wir auch den großen Vorteil, dass wir in einem Array mitten reinspringen dürfen und können uns also durch Intervallschachtelung an das Objekt der Begierde herantasten. So, Arrays werden wir im Verlauf immer wieder benutzen. Ich möchte jetzt kurz ein Stückchen Java. Wir haben ja immer ab und zu neue Java-Vokabeln und dann sind wieder neue Algorithmen möglich. Und die neue Java-Vokabel, die ich jetzt einführe, sind die Methoden. Ja? Also bisher war das ja so, in einer Datei, die hieß jetzt methoden.java, haben Sie eine Main-Methode geschrieben und da war Ihr Algorithmus drin. Ja? Das heißt, das Ganze befand sich in einer Klasse, ich nenne die jetzt mal sinnigerweise Methoden, und in dieser Klasse gab es eine Methode Main. Public, Static, Void, Main. Und wenn Sie ja dem Java-Compiler gesagt haben, Java C Methoden.java und anschließend sagen Sie Java Methoden, ja, dann sucht er ja nach der Methode Main und wenn er die findet, dann rennt er los. String, Array, argv. Hier steht jetzt das Main. So, und was wir jetzt neu lernen heute ist, dass wir nicht nur eine Methode Main haben, sondern dass wir noch selbst weitere Methoden erfinden können. Den dürfen wir also Namen geben. Und diese Namen ist eine Abkürzung für ein Stückchen Programmtext. Dadurch können wir diesen Programmtext mehrmals benutzen. Wir würden also dann in unserem Main, würden wir also unsere Methoden, ja, F und G und H oder wie auch immer aufrufen und der Rumpf der Methode, der wäre jetzt hier oben definiert. Ich fange mal mit der allereinfachsten Form an. Die allereinfachste Form einer Methode sähe so aus. Public, Static, Void, Bitte. So, da sehen Sie erstmal die Syntax. Die Syntax ist immer so, Sie fangen mit dem Wort Public an, das lernen wir dann noch näher kennen, wenn wir Objektorientierung behandeln. Public heißt, es ist öffentlich, andere können auch diese Methode aufrufen. Static heißt, es ist eine Methode, die gehört zu der Klasse Methoden. Und Void heißt, diese Methode liefert nichts zurück, sondern die tut einfach irgendetwas. Der Name der Methode heißt Bitte. den haben Sie sich ausgedacht. Und dass es sich um eine Methode handelt, sprich um eine Ansammlung von Befehlen, erkennt man an diesen runden Klammern. Hier im Rumpf dieser Methode schreiben Sie jetzt auf, was diese Methode tun soll. Davon wird sie noch nicht ausgeführt. Ausgeführt wird sie in dem Augenblick, wo Sie hier unten in Main den Namen dieser Methode murmeln. Und dann rennt die los. Ja? Was soll die Methode machen? Die macht was ganz Simples. Die schreibt einfach nur, bitte Eingabe. Ja? Das ist jetzt nicht so geistreich, aber damit das auf eine Tafel passt, darf die jetzt nicht irgendwas Geniales tun. I.O. Print, bitte Eingabe. Es könnte ja sein, dass Sie in Ihrem Programm das öfters mal brauchen. Und dann haben Sie jetzt einmal diese Methode bitte erfunden, ja? Und dann rufen Sie die auf, indem Sie hier unten jetzt einfach schreiben, bitte, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Semikolon. Das heißt, wenn die Methode main losläuft, dann kommt die hier an diese Stelle bitte und dann stellt sie fest, ah, bitte kenne ich, das ist eine der anderen Methoden, die es hier noch gibt, die steht ja da und in dieser Methode besteht der Rumpf jetzt einfach aus einem Druckbefehl, nämlich bitte Eingabe und dann ist schon wieder vorbei. Ja? Also hier ist die Definition der Methode und hier unten wird sie aufgerufen. So, das ist jetzt das allereinfachste Beispiel für eine Methode. Werden wir jetzt mal ein bisschen mutiger, ja, und geben der Methode Parameter. Dann wird es, glaube ich, deutlicher, dass Methoden schon praktisch sind. Also public, static, void, Sterne, integer n. Also hier wird jetzt eine Methode eingeführt, die liefert auch nichts zurück. Die hat den Namen Sterne, aber sie hat jetzt hier einen sogenannten formalen Parameter. Ja, also dieses hier ist der formale Parameter. Der formale Parameter ist also in diesem Falle eine Integer-Variable. Und ich kann jetzt im Rumpf dieser Schleife auf dieses n zugreifen. Ich kann jetzt beispielsweise insgesamt n Sternchen drucken. For integer i gleich 0, i kleiner n, i plus plus, io print das Zeichen Stern. So. Wie viele Sternchen soll er machen? N. Wo kommt jetzt zur Laufzeit das N her? Naja, das kommt also an der Stelle, wird das vorgegeben, wo die Methode aufgerufen wird. Das heißt, wenn der Benutzer, der jetzt Main, also wenn jetzt Main gestartet ist und ich komme jetzt an diese Stelle, dann könnte jetzt hier stehen Sterne 42. Und was wir hier unten haben, dieses hier, ist jetzt der formale Parameter. Das ist jetzt der aktuelle Parameter. Ja, also diese 42 ist jetzt der aktuelle Parameter. So, was vermuten Sie, was hier an dieser Stelle alles stehen darf? Da darf jetzt die 42 stehen, ist klar, aber was kann da wohl sonst noch stehen? Damit das hierzu passt. Was muss da letztendlich stehen? Ja. Ja, ein Ausdruck, ja, a mal 3 minus 5 plus 42 halbe. Irgendein Ausdruck, der als Ergebnis ein Integer hat. Und dieser Integer-Wert, der sich dadurch ergibt, wird hier oben in das n eingesetzt und dann würde diese Schleife laufen und zwar gerade eben bis zu dem n, höchstens bis zu dem n und würde also jedes Mal ein Sternchen drucken. Ja? Ja.
Dürfen wir den formalen Parameter irgendwie sagen, dass die Werte repositiv sein müssen?
Ja, da komme ich jetzt morgen noch zu. Sie selbst sollten natürlich bei solchen Methoden sich davor schützen, dass derjenige, der Sie aufruft, eventuell sich nicht an das Intervall hält, was Sie vorgesehen haben. Ja? Sie haben völlig recht, es macht keinen Sinn, eine negative Anzahl von Sternen zu drucken. Ja, da wollte ich morgen noch näher drauf eingehen. Also der Aufruf hier, der muss also zu der Definition passen. Ja? So, jetzt werden wir noch mutiger. Dieses ist jetzt eine Methode, die ist void, die liefert also nichts zurück. Es gibt auch Methoden, die berechnen etwas und liefern das Ergebnis zurück. Was soll das heißen? Also nehmen wir mal an, wir hätten die Methode 2 hoch n. Ja? Also public static int 2 hoch integer n. Also die Methode heißt 2 hoch. Und jetzt sehen Sie hier, da wo void stand, steht jetzt hier int. Was soll das bedeuten? Diese Methode 2 hoch, die werden wir gleich aufrufen. Und die liefert als Ergebnis 2 hoch n zurück. Für dieses n. Den Aufruf machen wir vielleicht als erstes. Nee, den Aufruf machen wir gleich. Erstmal wollen wir die 2 hoch ausrechnen. Wenn Ihnen jemand die Zahl n gibt und Sie sollen 2 hoch n ausrechnen, was müssen Sie tun? Also ich sage Ihnen, sagen wir mal, 5 und Sie sollen 2 hoch 5 ausrechnen. Wie machen Sie das? Ja, wir müssen also 5 mal immer mal 2 rechnen. Mit welchem Produkt fangen wir an? Das Ergebnis, mit welchem Wert initialisieren wir das? Mit 1. Ja? Und dann haben wir eine Schleife. Dann machen wir also for integer i gleich 0, i kleiner n, i plus plus. Und was muss jetzt jeweils gemacht werden in der Schleife? Ja? Laut? E ist gleich e mal 2. So, das heißt, wenn diese Schleife jetzt fertig ist, dann ist das Ergebnis in dem E. Da wir hier versprochen haben, diese Methode liefert etwas zurück, müssen wir jetzt ein sogenanntes Return hier einfügen. Return E. Das heißt also, an dieser Stelle wird jetzt der Wert, der in E berechnet ist, an den zurückgegeben, der es haben wollte. Wer wollte es denn haben? Haben wollte es der jetzt 2 hoch aufruft. Ja, also hier unten könnte jetzt jemand beispielsweise schreiben, integer x ist gleich 2 hoch 5. Diese 5 muss wieder zu diesem n passen. Jemand liefert eine ganze Zahl an. Dann wird 2 hoch ausgerechnet. Und das Ergebnis wird zurückgeliefert auf die linke Seite. Das heißt, anschließend befindet sich in dem x das Ergebnis. Nehmen wir mal an, Sie wollten dieses 2 hoch 5 einfach drucken. Sie wollten also ein IO-Print machen und wollen jetzt dieses 2 hoch 5 drucken. Was dürfen Sie jetzt hier in diese runde Klammer schreiben? Ja. Damit können wir direkt den Methodenaufruf hier reinschreiben. Ja? 2 hoch, das sieht man an den beiden runden Klammern, ist ja eine Methode. Es ist aber eine Methode, die etwas zurückliefert. Das bedeutet also, überall, wo 2 hoch steht mit runden Klammern, entsteht ein Integer-Ausdruck. Und dieser Integer-Ausdruck, der kann natürlich sofort irgendwie in IO-Print reingefüttert werden. Und deswegen würde jetzt an dieser Stelle eine 32 gedruckt. Ja? Das heißt also, dieses 2 hoch können Sie in 2 Kontexten aufrufen. Einmal wird etwas errechnet und Sie weisen es auf die linke Seite zu. Ja? Oder aber Sie haben es irgendwo stehen, wo ein Integer-Ausdruck gebraucht wird. So. Was wir gerade gemacht haben, ja, ist also eine Methode, die einen Rückgabewert hat und die hat einen Parameter. So, wir können natürlich auch Methoden haben, die haben jetzt 2 oder 3 oder 4 Parameter. Ja? Also, denken wir nochmal an unseren GGT. Public, Static, Int, GGT. So, schauen Sie nicht ins Skript. Was würde hier jetzt stehen? Wie viele Parameter erwartet unsere Methode GGT? 2. Also würden wir hier was jetzt hinschreiben? Was würde jetzt hier stehen? Da steht einfach jetzt eine Liste, durch Komma getrennt, der Variablen, der formalen Parameter. Also hier würde jetzt stehen Integer A, Integer B. Das heißt, die Methode GGT erwartet von uns 2 Integer-Ausdrücke, in dem Augenblick, wo wir sie aufrufen. Und wenn sie fertig ist, dann liefert sie ein Int zurück. Ja? Hier steht Void, hier steht Int, da steht Int. Das sind also die Methoden, die jetzt etwas zurückliefern. So, schreiben wir nochmal eben den Rumpf hin, der war ja ganz kurz. Ja? Wenn wir also 2 Variablen A und B haben, dann berechnet man den GGT wie aus? While. Was haben wir da immer gemacht? Ja. Wenn A ungleich B ist, dann wird im Rumpf der Schleife welche Frage gestellt? If. Wenn der eine kleiner war als der andere, if A kleiner B, ja, dann ist B gleich B minus A und in dem anderen Falle ist A gleich A minus B. Das war ja der GGT-Algorithmus. So, welches Schlüsselwort fehlt jetzt? Wir haben ja jetzt mit dieser Schleife haben wir irgendwas getan. Und welches wichtige Wort fehlt jetzt? Return. Und zwar, wen returnen wir? A zum Beispiel. Wie sähe jetzt der Aufruf aus? Also jemand hat 2 Zahlen eingelesen, A und B, oder nennen wir sie lieber X und Y. Und er möchte jetzt den GGT von X und Y ausrechnen. Ja? Dann würde er jetzt diese Methode GGT wie verwenden können? Also er würde jetzt irgendwie schreiben, IO printeln, der GGT von X und Y lautet was kommt da jetzt hin? Ja, GGT von X, Y. Nein, ja. Ja, also wir haben X und Y eingelesen und wir rufen GGT auf mit den Werten, die momentan X hat und momentan Y hat. Und in dem Rumpf der Methode hier wird jetzt der Wert von X übergeben an A, der Wert von Y wird übergeben an B, dann nudeln also diese A und Bs da rum und wenn sie fertig sind, dann liefern sie etwas zurück, ja, was dann an dieser Stelle hier zur Verfügung steht. Jetzt, ja.
So wie die ganzen Programme jetzt auf der Tafel stehen, können wir die so in den Editor schreiben und es wird funktionieren?
Ja. Nein, nein, das ist genauso, wie es hier steht. Das würde jetzt alles hier in einer Datei stehen. Ja? Dieses alles würde jetzt in der Datei stehen, methoden.java. Ja, aber wir werden demnächst kennenlernen, dass diese Teile auch in separaten Dateien stehen können, ja, und dass sie nicht unbedingt in der Datei stehen müssen, wo jetzt die Methode main ist, die die aufruft, sondern demnächst schreiben sie für jede ihrer Methoden eine eigene Datei und müssen dann aber zum Aufruf noch den Namen der Klasse davor schreiben. Dann können sie also nicht einfach sagen GGT, sondern dann müssen Sie eben sagen, meine schönsten Methoden, .ggt. Ja? Ja. Ja, gute Frage. Hier wurde gerade gefragt, kann ich also die Methode A, die Variable A, ja, die ja hier mehrmals benutzt wird, kann ich die auch jetzt hier unten benutzen? Also, dieses A lebt nur so lange, wie diese Methode aktiv ist. Das heißt, kurz bevor die aufgerufen wird, ist das A völlig unbekannt. Und nur für die kurzen Millisekunden, wo diese Methode läuft, ist dieses A im Laufzeitsystem als Variable A vorhanden. Wenn Sie außerhalb Ihr eigenes A haben, dann können Sie das gerne machen. Also wenn Sie jetzt hier hinschreiben, Integer A ist gleich 42. Dieses A ist jetzt bekannt in der Methode Main. Und wenn Sie eine Methode jetzt aufrufen, GGT, was sein eigenes A hat, dann ist in dem Rumpf dieser Methode nur dieses A bekannt. Sie können jetzt nicht auf dieses A hier zugreifen. Ja? Das heißt also, die Variablen sind immer bekannt in der Methode, wo sie eingeführt wurden. Kurz bevor diese Methode hier zu Ende kommt, was ist mit dem A und dem B passiert? In ihrem kurzen Leben. Was ist mit dem A und dem B passiert? Ja. Ja, sie haben sich verändert. Sie haben sich verändert. Wenn wir da mit zwei großen, leicht verschiedenen Zahlen reingehen, dann werden die immer kleiner. Sie haben sich verändert. Was ist mit dem X und dem Y? Ich habe das X eingelesen, ich habe das Y eingelesen und dann rufe ich GGT von XY auf. Also, diese beiden aktuellen Parameter und diese beiden formalen Parameter, da besteht ja eine Beziehung. Diese beiden Parameter verändern ihren Wert. Hat das irgendwie Auswirkungen auf X und Y? Nein. Ja? Weil wir haben den sogenannten Call by Value. Call by Value. Das bedeutet, wenn die Methode aufgerufen wird, dann wird der Wert der Variablen x und y kopiert an die Stelle, wo die Variable a und b jetzt leben. Die sind ja nur sehr kurz am Leben. Und mit diesem Wert werden die initialisiert, können irgendwas tun und anschließend sind a und b völlig aus dem Rennen. Und x und y haben da nichts von bemerkt. X und Y wurden nicht angefasst. A und B, A und X sind nicht dieselbe Variable, sondern A hat den Wert bekommen von X und konnte anschließend machen, was es möchte. Ist das klar? Gut. Jetzt haben Sie gerade gedacht, Sie hätten es verstanden und jetzt wird es ein Ideechen schwieriger, weil wir können natürlich auch Arrays als Parameter haben. Array haben wir ja gerade kennengelernt. Und jetzt übergeben wir an eine Methode ein Array. Also nehmen wir mal an, wir möchten alle Komponenten eines Integer-Arrays drucken. Da würden wir jetzt eine Methode erfinden, public static void zeige. Und diese Methode bekommt jetzt von uns ein Integer-Array. Was würde also dann konsequenterweise hier stehen müssen, wenn hier ein Integer-Array erwartet wird? Ja. Nicht der Array-Name, sondern irgendein Name. Ja? Also nochmal ganz wichtig, der formale Parameter und der aktuelle Parameter müssen zueinander passen von der Syntax her, aber die müssen nicht denselben Namen haben. Ja? So, hier wird jetzt einfach nur gesagt, ich bin bereit, ein Integer-Array zu akzeptieren. Wer auch immer mir das gibt. Und ich nenne dieses Array jetzt A, denn ich muss ja irgendwie auf dieses Array zugreifen können. So, jetzt soll ich ja dieses Array zeigen, sprich printen. Das heißt also, ich renne jetzt durch dieses Array durch, for Integer i gleich 0, i kleiner, was kommt da jetzt hin? alle im Chor, was kommt da jetzt hin? A.Length, ja. I++. A ist ein Array und das Schöne ist, wir können jetzt als Array fragen, wie groß bist du denn? Nämlich A.Length. Also for i gleich 0, i kleiner A.Length, I++. Und was machen wir? Jedes Mal, wir printen es. Ja? Also io print A an der Stelle i. Das ist die Methode zeige. So, jetzt wollen wir direkt mal das Gegenstück. Also ich bin jetzt hier unten in der Methode main und möchte jetzt gerne mal die Früchte meiner Arbeit ernten. Ich möchte gerne die Methode zeige aufrufen. Also ich stelle mir vor, ich habe ein Integer-Array, ja, das nenne ich Otto, und da sind irgendwelche Werte drin. Ja, da ist irgendwie drin 2, 7, 9, 18. Jetzt möchte ich gerne Otto printen. Was mache ich? Ganz einfach. Also, wie heißt die Name, der Name der Methode?
Zeige.
Und womit wird jetzt Zeige versorgt? Ja. Also, Otto ist der Name eines Arrays. Das habe ich hier selbst gerade mit Leben gefüllt. Und die Methode heißt Zeige. Und Zeige hat hier oben gesagt, also an mir soll es nicht liegen, ich bin bereit, ein Integer-Array zu akzeptieren. Und dann kann ich hier mit dieser Schleife durch dieses Array laufen. Nehmen wir mal an, wir möchten alle Komponenten in Otto aufaddieren. Also public, static, int, Summe. Integer, Array A. Das heißt, das Array A wird übergeben und wir wollen alle Komponenten in dem Array aufaddieren und zum Schluss zurückgeben. Hier steht ein int. Dies ist wieder eine Methode, die etwas zurückliefert. Also mache ich wieder eine Schleife. Integer s ist gleich 0. Also ich muss natürlich meine Summe erstmal auf 0 setzen. Und jetzt laufe ich durch dieses Array durch. Ja, for integer i gleich 0, i kleiner a.length, i plus plus. Was mache ich jedes Mal? Ich mache s ist gleich s plus a an der Stelle i. Weil a ist das mir übergebene Array, a von i ist die ite Komponente und die addiere ich auf s drauf und dann addiere ich das alles. Und was fehlt jetzt noch? Welche entscheidende Vokabel fehlt jetzt? Return s. So, und wie könnte ich jetzt diese Methode Summe mal aufrufen? Naja, ich hätte, sagen wir mal, eine andere Variable. Ja, ich hätte eine andere Variable, die heißt beispielsweise hier x. Und für die rechne ich jetzt aus Summe von Otto. Ja, laut. Also die Vorschleife hat eine Laufvariable i. I beginnt bei 0 zu laufen. Die Abbruchbedingung ist, solange i kleiner a.Length ist, soll es weitermachen und dann i++. Und dann ist im Rumpf der Schleife dieses hier. Ich habe jetzt keine geschweifte Klammer gesetzt. Ja? Dies ist noch mit im Rumpf. Also dieses ist jetzt der Rumpf, der hinter dieser Klammer ist. Ich könnte auch es so geschrieben haben. Das wäre auch, ja. So, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten ein zweites Array, ein Array Paul, Integer Array Paul, und Paul hat auch irgendwelche Werte, ja? 100, 200, 800, 7. Jetzt müssen wir noch mal uns eben klar machen, wie so ein Array im Speicher lebt. Wie war das? Dies ist jetzt der Speicher und da gibt es ein Array, das heißt Otto, und Otto ist in der Lage, auf eine Speicherfläche zu zeigen, ja, wo Integers drin sind. Das alles ist in dem Augenblick passiert, wo Sie in Ihrem jugendlichen Leichtsinn gesagt haben, Integer Otto 27918. Dieses 27918, das steht jetzt hier. Was bedeutet jetzt, wenn Sie schreiben, Otto ist gleich Paul? So, jetzt nicht ins Skript schauen, diskutieren Sie mit Ihrem Nachbarn. Was heißt das? Was heißt, Otto ist gleich Paul? Ja, einen Augenblick müssen die anderen auch noch überlegen. Also, wir haben ja... So, wollen wir mal hier aufhören? Also, wer von denen, der da überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hatte, ist jetzt in den letzten 2 Minuten schlauer geworden und denkt jetzt, ich habe jetzt was verstanden. Von denen möge jetzt einer antworten, nicht die, die das eh schon wussten. Hat keiner eine neue Erkenntnis gewonnen? Gut, was ist von denen, die das vorher schon wussten? Wer ist sich ziemlich sicher, er wusste das richtig? Ja, also. Ich warte ja eigentlich das Mädel hinter Ihnen. Sie, ja, laut. Ja, das, was hat das jetzt für einen Effekt in dieser Grafik? Was sagen die anderen? Was sagen, ja, schräg hinter Ihnen? Ja, also, Paul bleibt so, wie er ist. Paul hat hier oben den Karton, wo drin steht, ich heiße Paul und bin in der Lage, auf ein Integer-Array zu zeigen. Das Integer-Array selbst ist hier unten. Otto zeigt auch irgendwo hin. So, jetzt bekommt Otto ändert sich. Otto bekommt einen neuen Wert. Das bedeutet, dieser Karton wird neu gesetzt. Und zwar, welcher Wert kommt da rein? Die Adresse von dem Paul. Ja? Das heißt also, dieser Verweis, der also auf eine Adressfläche, der auf eine Speicheradresse zeigte, der wird jetzt genommen und irgendwie umgebogen und zeigt jetzt, dahin, wo Paul die ganze Zeit schon gezeigt hat. Das bedeutet, Otto ist gleich Paul. Was ist mit den Daten, die auf die Otto mal gezeigt hat? Sind weg. Weil hier zeigt jetzt keiner mehr hin, hier liegt jetzt so ein Trümmerstück rum, ja, und der sogenannte Garbage Collector, ja, der Müllschlucker von Java, wird das nach einer Weile merken und wird dieses Stück irgendjemand geben, der mal wieder Speicher braucht. Wenn jetzt Otto und Paul beide auf diese Fläche zeigen, was hat das jetzt für Konsequenzen? Ja, Richtig. Ja? Also wenn ich jetzt, das ist jetzt bei den Arrays der Fall. Wenn ich zwei Arrays habe und die zeigen auf dieselbe Fläche, dann wird etwas, was das eine ändert, natürlich auf den anderen sich auch auswirken. Ja? So, jetzt überlegen Sie mal, was das wohl bedeuten würde, wenn ich eine Methode schreiben würde, public, static, void, reset, integer, array a, for, integer i gleich 0, i kleiner a Punkt length, i plus plus, a an der Stelle i ist gleich 0. Ich erwähne das deswegen, weil ich ja vorhin gesagt habe, bei call by value besteht keine Gefahr für die Variablen x und y, die hier in dem GGT-Algorithmus an a und b übergeben werden, und sich hier natürlich ändern dürfen. Die ursprünglichen Variablen, die aktuellen Parameter, waren davon unberührt. So, derselbe Mechanismus, Call by Value, wird jetzt auch bei den Arrays benutzt. Wer wird denn hier an dieses A übergeben? Welche Information wird denn hier dem A zugewiesen? Im Augenblick des Aufrufes. Ja. Die Adresse von dem Array, der als aktueller Parameter fungiert. Ja, also wenn ich hier jetzt beispielsweise schreiben würde, Reset Otto, dann wird jetzt die Anfangsadresse von Otto, also die Adresse, die in dem Karton steht, mit dem Etikett, ich heiße Otto und bin ein Integer-Array, die Adresse wird jetzt an das A übergeben. So, und damit ist natürlich alles möglich, weil wenn das A jetzt erstmal auf die Fläche von dem Otto zeigt und ich renne hier durch das A durch und mache A von i gleich 0, dann ist natürlich anschließend hier alles auf 0 gesetzt. Und wenn dann Sie aus diesem Methodenaufruf zurückkehren, dann wundert sich Otto, dass er also gelöscht ist, und zwar unwiderruflich. Ja? Wenn Sie ein Array übergeben bekommen in einer Methode, alles, was Sie mit diesem Array machen, wirkt sich auf die Originaldaten. Das liegt einfach daran, dass ich eben ein Array aufteile in den Teil, da stehen die Daten, und in den Teil, ich weiß, wo es losgeht. So, und wenn Sie jetzt so ein Array kopieren wollen, dann könnte es ja sein, dass Sie nicht einfach nur den Verweis umbiegen wollen, sondern es könnte ja mal sein, Sie möchten jetzt wirklich eine Kopie anlegen. Ich nenne das mal kopiere. Public, static, das lasse ich jetzt mal offen, ja, kopiere. Integer, Array, A. Sie bekommen ein Array A und Sie sollen es kopieren. Was müssten Sie eigentlich zurückliefern? Was ist der Auftrag an die Methode kopiere? Ja. Ein neues Integer Array. Nämlich eins, was irgendwo hin zeigt, wo alles das nochmal drin steht, was in dem Array A gestanden hatte. Das heißt, hier kommt jetzt was hin? Integer Array. Ist alles völlig logisch. Ja? Der Rückgabetyp ist jetzt nicht ein Integer, der ist auch nicht Void, sondern der Rückgabetyp ist ein Integer Array. Genauer gesagt, der Rückgabetyp ist die Adresse, wo dieses Array beginnt. So. In dem Rumpf dieser Methode muss ich jetzt was machen? Ich soll ja eine echte Kopie anlegen. Was brauche ich als erstes? Ja. Ja. Richtig. Als erstes muss ich mir den Platz besorgen, der so groß ist, dass das Array A da rein kopiert werden kann. wie mache ich das denn? Wie besorge ich jetzt Platz, der so groß ist wie das Array, was mir übergeben worden ist? Wie mache ich das? Ja. Ja, also, ach, wäre das doch schön, wenn ich ein Integer Array B hätte, ja, welches wie groß ist? New int a.length. So, jetzt ist also für die Dauer der Methode kopiere, existiert jetzt die Variable B. Und die Variable B bekommt als erstes Platz allokiert. Der ist so groß wie das Array A. Jetzt wird das rüber kopiert, ja? For integer i gleich 0, i kleiner a.length, i plus plus. Und was mache ich für jedes feste i? Ich kopiere an die Stelle b von i das, was in a von i steht. Wie heißt das Zauberwort? Return. Ja, das war's. Return B. Weil B ist ein Array, das wurde jetzt dynamisch angelegt. Ja? Hier unten ist jetzt irgendwie das Array B entstanden. Da wurde das reinkopiert, was in Otto stand. Und damit auch jemand anders davon profitiert, verraten wir als allerletzten Schritt in dem Rumpf, wo dieses Array beginnt. Da ist also jetzt Return B. So, das heißt, der Aufruf, wie könnte jetzt jemand, der jetzt, also nehmen wir mal an, Otto möchte eine Kopie von Paul zur Verfügung gestellt bekommen. Was müssten wir dann schreiben? Also Otto möchte eine Kopie zur Verfügung gestellt bekommen. Wie sähe jetzt der Aufruf aus? Ja? Nee, also die beiden Arrays sind ja schon da. Also Otto und Paul sind schon da. Und jetzt möchte Otto gerne eine Kopie von Paul bekommen. Ja, also Otto ist gleich kopiere Paul. Ja, was würde also passieren, wenn wir uns das hier nochmal in dem Bild anschauen? Paul hatte ja hierauf gezeigt. Durch das Kopiere wird ja jetzt also ein Speicherblock angelegt, der groß genug ist, um den kompletten Inhalt zu bekommen. Und auf diesen Block zeigt jetzt vorübergehend das B, aber diese Variable, die ist ja wieder verschwunden, wenn die Methode zu Ende ist, aber als letzten Akt verrät sie ihren Wert an denjenigen, der sie aufgerufen hat. Das heißt also Otto, ja, kriegt hier erneut einen neuen Wert, nämlich Otto zeigt jetzt auf diese Fläche. Ja. Also nicht, also die Frage war, kann man die beiden verbinden? Das ist jetzt nicht vorgesehen, das müssten Sie jetzt irgendwie selbst organisieren. Ja? Es gibt aber keine Java-Vokabeln, die Ihnen sagt, hier die beiden Arrays zusammenfassen. So, wir sehen also, obwohl Arrays genauso syntaktisch gehandhabt werden wie die skalaren Variablen, sind hier gewisse Seiteneffekte zu beobachten. Das liegt ganz einfach daran, dass eben ein Array, ja, aus einer Adresse besteht, wo die Daten sind. Und wenn ich nur diese Adresse verrate, dann habe ich natürlich große Macht über dieses Datenfeld. So, jetzt möchte ich zum Schluss nochmal auf dieses Problem eingehen, was ja vorhin schon gefragt wurde. Diese Variable A, ja, und eine Variable hier, das sind zwei verschiedene Variablen, obwohl sie gleich heißen. Ja, und das ist irgendwie ein wichtiges Gebiet oder eine wichtige Thematik, nämlich die Thematik der Sichtbarkeit. Wo sind eigentlich welche Variablen sichtbar und wie dürfen die eventuell heißen oder welche Namen können gleichzeitig existieren? Deswegen treibe ich das jetzt einfach mal auf die Spitze und führe mal eine Klasse ein, die nenne ich F. Obwohl wir ja vereinbart hatten, unsere Klassennamen sollten ja immer mit einem Großbuchstaben beginnen. Ja, aber der Compiler wird dies akzeptieren. Wenn Sie eine Klasse haben und nennen diese Klasse F, dann sagt der Compiler, jo, das geht in Ordnung. So, in dieser Klasse können Sie jetzt auch Variablen einführen, die in der, das sind dann sogenannte Klassenvariablen, die gelten in der kompletten Klasse. Das heißt, ich könnte hier Folgendes hinschreiben, public static int und dann den Namen einer Variablen. Darf ich diese Variable f nennen? Ja, weil der Compiler genau gemerkt hat, dieses f, weil da diese geschweifte Klammer hintersteht, ja, und davor steht class, ist der Name einer Klasse. Dieses befindet sich alles in der Datei f.java. Deswegen hat er sich irgendwo eine Notiz gemacht. F kenne ich, ist eine Klasse. Hier kommt jetzt die Deklaration einer Integer-Variablen f. Das wirft er nicht aus der Bahn. Er schreibt sie auf einen anderen Zettel. Es gibt eine Integer-Variable, die heißt f. So what? Jetzt haben wir ja in dieser Klasse, haben wir gerade gesehen, mehrere Methoden. Also public static void f. Ist das erlaubt? Kann ich eine Methode heißen, die f, eine Methode haben, die f heißt? Ja, kann ich. Dass dies eine Methode ist und dass das nicht eine Integer-Variable ist, erkennt der Compiler an diesen beiden runden Klammern. Also notiert er sich aus seinem Zettel, ich kenne jetzt inzwischen eine Methode, die heißt f, und die ist in einer Klasse, die heißt auch f. Das ist völlig okay. In dem Rumpf dieser Methode darf ich da schreiben, f ist gleich 42. Ja. Ja, das heißt, welches f ist das? Dieses hier, dieses f hier. Also da hier einfach jetzt steht, f ist gleich 42, ist das dieses f. Das f hier ist eine Variable, die in allen Methoden existiert. Deswegen kann ich auch in jeder Methode da was reinschreiben und ich kann auch was rauslesen. Deswegen ist f gleich 42 völlig okay. Könnte ich auch schreiben, Integer f gleich 42. Ja. Ja, also hier wurde argumentiert, eigentlich nicht, weil wir schon ein f haben. Denken Sie mal an die Analogie hier. Diese Variable wurde eingeführt, obwohl es in der Main auch schon eine gab, ja. Richtig. Also die Antwort war, man kann das machen, ist richtig. Dieses f wurde hier deklariert und existiert also nur innerhalb des Rumpfes der Methode f. Das heißt, dieses f ist jetzt durch diese Zuweisung nicht verändert worden. Ja? Also wir haben jetzt inzwischen ein lokales f, wir haben eine Methode f und wir haben eine globale Variable f und wir haben die Klasse f. So, dann nehmen wir nochmal eine Methode f, die aber einen Parameter hat. Public static int f integer n. Darf ich eine Methode, ja? Gar nicht. Ja, da müssen Sie sich entscheiden. Also das ist jetzt... Nein, 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 nein. So, jetzt haben wir wieder eine Methode F. Dass das eine Methode ist, erkennt der Compiler an diesen runden Klammern, ist das erlaubt. Wir haben schon eine Methode F und jetzt kommt noch eine Methode F. Das alles in der Klasse F. Ist das erlaubt? Das ist erlaubt, weil er dieses F von diesem F unterscheiden kann, weil dieses F ist eine Methode mit einem Integer-Parameter und die andere Methode hatte keinen Parameter. Also sagt er, okay, mache ich mir eine Notiz, ich kenne jetzt noch eine Methode F, die hat einen Integer-Parameter und das ist für mich was anderes als die Methode, die ich schon habe. Dieses F soll jetzt die Fakultät ausrechnen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Vor i gleich 1, kleiner gleich und so weiter, ja. Ich mache also Folgendes, Integer f gleich 1 vor Integer i gleich 1, i kleiner gleich n, i plus plus, f ist gleich f mal i. Ist das jetzt erlaubt? Also dieses f ist erlaubt, weil diese Methode eine andere Signatur hat, so sagt man, ja, also die Sequenz der Parametertypen ist eine andere Sequenz als diese hier, deswegen kann er diese beiden Fs auseinanderhalten. Dieses F ist erlaubt, das ist jetzt eine lokale Variable, die nur in dieser Methode existiert, da hat er auch kein Problem mit. Also renne ich jetzt hier durch die Zahlen von 1 bis n und multipliziere die immer an das F ran, was muss ich also zum Schluss tun? Ja. Return F. So, dann machen wir noch mal eben den GGT, damit wir noch eine weitere Methode F haben. Public static int F, ja, Integer A, Integer B. So, diese Methode F ist jetzt erlaubt, weil sie sich von dieser Methode unterscheidet, weil die nämlich zwei Parameter hat. Ja? Also machen wir jetzt hier den GGT, while a ungleich b, if a größer b, dann a ist gleich a minus b, else b ist gleich b minus a. Und am Ende return to sender, return a. So, jetzt kommt die Methode main. Ja, wir sind immer noch in dieser Klasse F. Also public static void main, ja, bla bla bla. Und was machen wir in main? Wir machen F ist gleich F von FF. Ist das okay? Unser armer Compiler, kriegt er das auseinandergedröselt? Dieses F hier, das ist was? Die Klasse initialisieren. Also, wir haben ja hier eine Klassenvariable f. Dieses f ist dieses hier. Das ist ein Integer f. Dieses f muss auch dasselbe f sein, ist also das Integer f, was in der Klasse existiert. Dieses f ist offenbar unser GGT, also dieser hier, der nämlich zwei Integers haben möchte. Und die kann dieses f akzeptieren. Und das Ergebnis wird diesem f zugewiesen, das ist also hier dieses F in der Klasse. Also zur Laufzeit fliegt uns das jetzt um die Ohren, weil jetzt F nicht initialisiert wurde. Aber dieses hier ist eine Integer-Variable, was ja hier oben deklariert wurde. Wir sind in der Methode main. Ja? Also hiermit möchte ich nochmal die Sensibilität erhöhen für das Problem der Sichtbarkeit. Ja? Sichtbar sind Variablen immer innerhalb der Methode, in der sie eingeführt werden. Und sie dürfen eben auch verschiedene Methoden haben, die alle denselben Namen haben, solange der Compiler sie auseinanderhalten kann aufgrund der Signatur. Schluss, aus, Ende.